Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
So, es ist mal wieder schön, in Ditzingen zu sein, meiner alten, ja, ich weiß gar nicht, wie alt Ditzingen an sich ist, aber für mich meine alte Heimatstadt, weil ich hier ja groß geworden bin. Also von dem her freut es mich, mal wieder hier bei euch sein zu können. Ich spiele gern mit Worten und manche finden das gar nicht lustig, wenn ich dann mit irgendwelchen Wortspäßen, ich würde es als Wortwitze bezeichnen, herkomme. Die sind dann vielleicht schon genervt, aber es passt ganz gut zum Thema meiner Predigt, deshalb fange ich jetzt einfach mal so an und wir sind ja auch in der Adventszeit und dann kommt ja auch der 6. Dezember. Die Frage, was hilft oder welches Shampoo hilft gegen Nikoläuse? Kann man einfach auch so stehen lassen, der eine überlegt jetzt noch, hä, wie, was? Egal, ich löse es jetzt auch nicht auf, sondern... Genau, wir können ja nachher drüber reden, welches da hilft. Na, auf jeden Fall, es hängt vielmehr mit dem Thema meiner Predigt zusammen. Ich denke, man wird es jetzt gleich hier vorne sehen. Und zwar, Jesus kommt, wir gehen. Jesus kommt, wir gehen. Da gehen schon die Ersten an, das hat eher was mit der Temperatur zu tun. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also Jesus kommt, wir gehen. Es ist ja durchaus zweideutig. Jesus kommt, wir machen ihm Platz, deshalb gehen wir auf die Seite. Ja, aber was heißt das oder was verbirgt sich jetzt hinter diesem Titel? Jesus kommt, wir gehen. Jetzt feiern wir heute den ersten Advent. Es hängt natürlich mit Advent zusammen. Wir haben es vorhin schon gehört von Paul Mehner in der Einleitung. Advent, Ankunft, da hat jemand Ankunft, da kommt also jemand. Und natürlich hängt es damit zusammen, mein Titel, Jesus kommt, wir gehen. Und zwischen diesem Titel liegt eine biblische Geschichte. Und diese biblische Geschichte, die zwischen Jesus kommt und wir gehen, um die soll es heute gehen. Bevor ich aber auf diese Geschichte eingehe, möchte ich erst noch mal was zu diesem Stichwort sagen. Was ist Evangelisation? Weil die natürlich mit der Ankunft Jesu zu tun hat und auch mit dieser Geschichte zu tun hat. Ja, eine Geschichte, wenn ich sage, wir liegen zwischendrin, ist es ja komisch, weil die Geschichte vor circa 2000 Jahren stattgefunden hat. Also wir später leben, wie können wir dann zwischendrin liegen? Zwischen der Ankunft Jesu und dem, dass wir gehen sollen. Das hängt damit zusammen, dass wir von dieser Person, um die es in dieser Geschichte geht, lernen können. Für uns selber ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Aber zuerst mal so ein kleiner Rundumschlag zum Thema, was ist Evangelisation? Also ganz kurz gesagt, Evangelisation oder steckt ja das Wort auch Evangelium letztlich mit drin. Es geht immer um eine gute Nachricht. Dass es uns gibt als Gemeinde, als Christen, hat immer, also ausschließlich durchweg immer mit einer guten Nachricht zu tun. Als Christen kommen wir immer mit einer guten Nachricht. Wir haben nie schlechte Nachrichten. Dahinter steckt immer eine gute Botschaft. Evangelisation ist jetzt ja kein Begriff oder Evangelium, den wir für uns gepachtet haben, sondern das ist jetzt ein allgemeiner Begriff und im Römischen Reich bedeutete er damals, wenn Evangelium verkündigt wurde, handelte es sich dabei um Anordnungen des Kaisers. Also wenn der irgendwelche Anordnungen erlassen hat, war das Evangelium. Ob das dann tatsächlich für die Leute immer gute Nachrichten waren, das habe ich nicht zu bewerten. Ich habe damals nicht gelebt in dieser Zeit. Aber zumindest von oben her, das waren gute Nachrichten. Und wahrscheinlich war es gut, man hat dann vielleicht ab und an gute Miene auch zum bösen Spiel gemacht. Wenn Nachwuchs sich angekündigt hat und wenn der dann auch das Licht der Welt erblickt hat, das war Evangelium. Geburt eines Kindes des Kaisers. Oder wenn dann dieses Kind vielleicht, weil der Vater abgedankt hat oder verstorben ist, dann der Nachfahre, der Nächste in der Thronfolge den Thron bestiegen hat, das war Evangelium. Also mal ganz losgelöst von unserem christlichen Background, von unserem christlichen Hintergrund, Evangelium im Römischen Reich damals. In Gottes Reich habe ich gedacht, da zitiere ich diesen Bibelvers aus dem Lukas-Evangelium. Und was könnte besser passen, als jetzt in der Adventszeit auf diese Geschichte hinzuweisen? Was ist Evangelisation, was ist Evangelium in Gottes Reich? Ich zitiere Lukas-Evangelium, zweites Kapitel, die beiden Verse 10 und 11. Fürchtet euch nicht. Ja, das sind gute Nachrichten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Gute Nachrichten. Keine schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Für alle. Evangelium aus christlicher Sicht ist für alle eine gute Nachricht. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Heiland. Ein altes Wort, wir verwenden es wahrscheinlich in unserem normalen Sprachgebrauch, also ich zumindest nicht, außer im Kontext einer Predigt, im Kontext von Advent und Weihnachten, im Gespräch über Jesus. Aber es ist doch schön, was in diesem Wort steckt. Da macht etwas jemand heil. Da richtet jemand etwas wieder. Da bringt jemand etwas wieder zusammen. Da kittet jemand etwas. Da wird etwas wieder heil gemacht. Ich finde es schön, also Evangelisation, Evangelium, immer gute Nachricht, weil etwas heil werden darf. Also in unserem Kontext einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde, eines christlichen Gottesdienstes, gute Nachricht, weil es immer im Zusammenhang mit einer Person steht, und zwar mit dem Sohn Gottes. So, jetzt mal, bevor ich zur biblischen Geschichte komme, was heißt Evangelisation, was heißt Evangelium für uns im 21. Jahrhundert? Ich habe es für mich jetzt mal so formuliert, den Menschen klar machen, dass sie ohne Jesus verloren sind und nicht dort sind und nicht dorthin kommen, wo sie hingehören. Komplizierter Satz, na, ich mag es ja irgendwie so mit Worten. Ob der grammatikalisch jetzt zu 100% richtig ist, weiß ich gar nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt den Sinn dahinter entdecken. Was heißt für uns, auch als süddeutsche Gemeinde hier in Ditzingen oder in Hemmingen oder wo auch immer, was heißt es für eine christliche Gemeinde, Evangelium weiterzugeben, den Menschen klar machen, dass sie ohne Jesus verloren sind und nicht dort sind und nicht dorthin kommen, wo sie hingehören. Ich habe dieses Bild, der ein oder andere wird es erkannt haben, es ist ein Schlüsselbund. Wenn ich zu Hause mein Haus verlasse, meine Wohnung verlasse, mit dem Auto irgendwo hinfahre, zum Beispiel jetzt hierher nach Ditzingen, dann halte ich vor unserer Wohnungstür, greife nach links, da sind so ein paar Haken in die Wand reingeschlagen und da hoffe ich und erwarte ich und vermute ich den Autoschlüssel und den Wohnungsschlüssel, weil dort gehört er hin. Jetzt ist es in einer sechsköpfigen Familie so eine Sache, ja? Nicht jeder hält sich so daran, wie es der Vater vielleicht gern hätte. Und selbst ich habe auch schon einen Schlüssel irgendwo liegen lassen und in irgendwelchen Taschen verschwinden lassen. Also passiert auch mir. Aber normalerweise gehört der Schlüssel doch, wenn er nicht in Benutzung ist, zumindest bei uns zu Hause, ans Schlüsselbrett. Dann muss ich nicht lang überlegen, wenn ich ihn brauche. Dann muss ich keine Suchaktion starten, sondern greife dorthin und ich habe ihn. Das heißt, wenn er dort nicht ist, dann liegt er irgendwo, wo er nicht hingehört. Und so möchte ich Evangelium für uns sehen. Ein Mensch, der ohne Jesus unterwegs ist, der ist nicht dort, wo er eigentlich hingehört. Er müsste eigentlich, er sollte eigentlich bei Jesus sein, in Gottes Händen sein. Und wenn er nicht dort ist, dann ist er verloren. So wie ich dann irgendwie anfange, nach dem Schlüssel zu suchen, ist er in der Tasche. Ich habe auch zu viele Taschen dann in der Hose oder in der Winterjacke oder wie auch immer. Dann fange ich an zu suchen. So sollten wir auch uns auf die Suche machen nach denen, die verloren sind, weil sie nicht dort sind, wo sie hingehören. Und in der Konsequenz, in der letzten Konsequenz, wir haben es von der Inge auch schon gehört, Jesus kam als Baby, aber irgendwann kommt er in Herrlichkeit. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass er als Weltenrichter kommt. Dann spricht er ein Gerichtsurteil. Die, die schon mit Jesus leben, denen droht kein Gerichtsurteil mehr. Aber denen, die ohne Jesus leben, Matthäus 25, das ist keine Erfindung von mir, Matthäus 25, da reden wir von dem, lesen wir von dem Weltenrichter. Das heißt, die, die ohne Jesus leben, die sind verloren und gehen dann, was auch immer das dann heißt, in der Endgültigkeit des Lebens, für immer und ewig verloren. Aber auch das ist gute Nachricht, wenn wir es den Leuten sagen, dass das droht, die ewige Verlorenheit. Dann haben wir die gute Nachricht, da musst du nicht hinkommen. Wenn du Jesus annimmst, dann bist du nicht mehr verloren, weil du dort bist, wo du hingehörst. Und das ist für mich Evangelium im 21. Jahrhundert. So, ein langer Vorspann. Jetzt kommen wir zur Geschichte, die zwischen Jesus kommt und wir gehen liegt. Ich möchte uns mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte 8, und zwar in die Verse 26 bis 40. Wer eine Bibel hat, kann natürlich gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Ich lese es uns mal vor. Man kann sie auf der Leinwand mitverfolgen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kantake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so macht er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus, ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit mal die Geschichte, dem ein oder anderen vielleicht auch schon bekannt und vertraut, für den ein oder anderen völlig unbekannt. Ich gehe sie jetzt so schrittweise mal ein bisschen durch und habe für mich mal jeweils so eine, ja, nenn's Gedanken oder nenn's These formuliert, was es für uns als Gemeinde heißen kann, Evangelisation. Jesus kommt, wir gehen. Was kann das für uns als Gemeinde hören? Uns passt ja sehr gut zu eurer neuen Vision, weil der Paul hat es gesagt, es geht darum, sich selber mit der Vision auseinanderzusetzen. Was heißt das für mich konkret? Aber auch, was heißt das für uns als Gemeinde? Und genau so soll meine Gedanken auch verstanden werden. Was heißt das für dich persönlich? Was heißt das für uns als Gemeinde? Und mir ist wichtig, wir sind jetzt nicht der Philippus. Das, was ich jetzt sage, muss nicht zu 100% in allen Punkten auf deine Situation passen. Aber wenn du mit einem hörenden und einem offenen Herz und einem betenden Herz heute Morgen da sitzt oder den Gottesdienst nachhörst, dann bitte Gott, bitte Jesus drum, dass er durch seinen Heiligen Geist dir vielleicht ein Gedanke oder zwei Gedanken klar macht, was dran ist, was du für dich vielleicht persönlich umsetzen solltest mit seiner Hilfe. Nie alleine, nie aus eigener Kraft, mit seiner Hilfe. Was ist der eine, der zweite, vielleicht ein dritter Gedanke, den Gott dir klar machen möchte? Und wenn es alle, ich glaube 6 Gedanken sind, aber nicht erschrecken, es wird nicht zu lang. Wenn es alle sind, auch super. Diesen Anspruch habe ich selber nicht, weil wir nicht der Philippus sind und weil es eine ganz andere Szenerie, eine ganz andere Situation, eine ganz andere Zeit war. Aber vielleicht ist der eine Gedanke da, der dich in Bewegung bringt. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet. Evangelisation, mein erster Gedanke, ich möchte ihn festmachen an diesen Versen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Hört sich doch bockspannend an, oder? Da hat man doch so richtig drauf Lust, loszugehen, alles hinter sich zu lassen und für Jesus im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Ich glaube, es gibt spannendere Aufträge als dieser Auftrag, wenn das einhergeht mit der Beschreibung, der ist öde. Was erwartet mich dort? Dort steppt nicht der Bär. Nein, der ist öde. Vielleicht war das bekannt, da kenne ich mich jetzt tatsächlich zu wenig aus, aber der Auftrag hört sich jetzt in erster Linie nicht prickelnd an. Jetzt kenne ich den Philippus auch nicht, vielleicht war ein Phlegmatiker, war froh, dass da nicht so viel los ist. Könnte ja auch sein, aber so aus meiner Sicht, da gibt es Spannenderes. Das hört sich nicht nach James Bond an, sondern eher, nach irgendwie so einem, ich mache jetzt keine Wertung. Also von dem her, der ist öde. Aber ich habe für mich diesen Gedanken formuliert, Evangelisation ist ein Eingriff in mein persönliches Leben. Wenn du dich von Jesus einsetzen lassen möchtest, gebrauchen lassen möchtest, dann heißt es, die Bereitschaft mitzubringen, dass Jesus in dein persönliches Leben eingreift. Geh an diese Strecke und die ist öde. Ich kann mir nicht die Aufträge aussuchen und sagen, oh, das hört sich gut an, aber wenn ich das überlege, was gibt es noch im Angebot, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Nein, wenn du für Jesus unterwegs sein willst, Jesus kommt, wir gehen, dann sollten wir hinhören, als auch fragen, was hast du mit mir vor? Und dann aber auch diesen Eingriff ins persönliche Leben zulassen. Was das für dich im Einzelfall bedeutet, was das für euch als Gemeinde bedeutet, da müssen wir hinhören, sensibel sein. Aber ich glaube, die Bereitschaft mitzubringen, offen zu sein für Wegführungen, die Jesus mit uns vorhat. Euer dritter Gedanke in der neuen Vision, wir sind offen für Neues, heißt es, glaubt, gell? Das ist ziemlich gewagt. Das ist ziemlich gewagt. Wir sind offen für Neues, weil wir mögen es ja schon. Also ich gehöre auch zu denen, die sagen, wenn alles so ein bisschen in geordneten Rahmen zugeht, ich mag schon auch Sicherheit, aber ich sollte diesen Boden dann verlassen oder ich sollte wissen, ich kann vielleicht diesen Boden verlassen, diesen sicheren Untergrund und Jesus führt mich woanders hin. Evangelisation heißt immer auch die Bereitschaft mitzubringen, dass Jesus in mein persönliches Leben, in meinen persönlichen Alltag eingreift. Und nächster Gedanke. Evangelisation heißt, ich begründe es mit dem Vers und er stand auf und ging hin. Wir wissen jetzt nicht, und das ist in diesen biblischen Berichterstattungen oft so, dass wir manches Detail erfahren, aber es öffnen sich keine Gedankenblasen wie in manchem Comic, wo dann nicht so ein durchgezogener Strich in so eine Blase kommt, sondern solche kleinen Bläschen wieder, wo dann gleich, da macht sich einer den Kopf. Nichts Ausgesprochenes, sondern Gedanken. Das finden wir in der Bibel, in der biblischen Berichterstattung sehr selten. Auch in dieser Geschichte nicht. Was macht der Philippus? Und er stand auf und ging hin. Welche Gedanken ihm durch den Kopf gegangen sind, weiß ich nicht und deshalb spekuliere ich auch gar nicht drüber. Dass er sich Gedanken gemacht hat, liegt wahrscheinlich im menschlichen Ermessen. Aber entscheidend, und deshalb kann ich eben nur das sagen, Evangelisation heißt, sich auf den Weg machen. Alle Für und Wider, alle Pro und Contra interessieren bei dieser Geschichte nicht. Am Ende zählt, ob das, was ich weiß, was ich zu tun habe, in die Tat umsetzt. Jesus kommt, wir gehen. Evangelisation heißt, sich auf den Weg machen. Natürlich hoffen wir, dass Leute zu uns in die Gemeinde kommen, in den Gottesdienst. Und das wird hin und wieder auch der Fall sein. Aber eher weniger, wenn wir nicht auf die Leute zugehen, wenn wir nicht unsere Beziehungen pflegen. Vielleicht muss der ein oder andere auch erstmal die Beziehung knüpfen zu jemand, der mit Jesus nichts am Hut hat. Wir müssen auch hingehen zu den Leuten. Evangelisation heißt, sich auf den Weg zu machen. Der nächste Gedanke. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, also der Finanzminister von Äthiopien war es, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und jetzt kommt ein Punkt, worüber ich sehr froh bin, dass ich den für mich in diesem Text entdecke. Evangelisation ist von Gott vorbereitet. Das nimmt und darf uns Druck nehmen, dass es an uns läge, ob ein Mensch zum Glauben kommt. Natürlich sind wir gefordert, über Jesus zu reden, das zu leben, was wir auch reden. Wir können nicht Wasser predigen und selber Wein trinken. Logisch. Aber dass ein Mensch den letzten Schritt wagt und tut und auf Jesus zugeht und vielleicht ein Gebet spricht, mit dem er Jesus in sein Leben aufnimmt, das bereitet Gott vor. Und das ist im Letzten die Verantwortung Gottes. Und das darf uns Druck nehmen in all unseren Überlegungen, wie wir Gemeinde bauen. Ich überlege auch als Pastor in Hemmingen, zusammen mit unserem Leitungskreis, was ist dran? Ist das, wie ich denke, Gemeinde zu bauen, überhaupt richtig? Und ich würde mir natürlich viel mehr Menschen wünschen, die Jesus auch in unseren Gemeinden entdecken und in unseren Gemeinden geistliche Heimat finden und in unseren Veranstaltungen Jesus annehmen. Das geschieht viel zu wenig und das schmerzt mich. Das schmerzt mich und das macht mich auch dann manchmal müde, weil ich dann überlege, hey, ist überhaupt richtig, wie ich meine, wie man Gemeinde baut? Das ist echt eine Herausforderung für alle, auch für uns Hauptamtlichen. Da gibt es nicht das Modell, das funktioniert, wo ich einen Knopf drücke. Und das schmerzt mich. Und trotzdem bin ich froh, dass Gott Evangelisation vorbereitet. Das darf mir Druck nehmen. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Das sollten wir tun, ihm die Hände hinhalten. Jesus, bau durch uns, mach's und öffne uns auch die Augen, wie wir das tun sollen. Und dann darf ich wissen, hey, Gott bereitet's vor. Da kommt dieser Finanzminister nicht mit Namen bekannt. Er muss irgendwie eine Ahnung von Gott gehabt haben. Also nicht von irgendeinem Gott, sondern von dem Gott der Juden, sonst wäre er nicht nach Jerusalem gekommen, um ihn anzubeten. Wie und warum, wissen wir jetzt auch nicht, gibt die Geschichte nicht her. Aber irgendwie hatte er sich auf den Weg zu Gott gemacht, auf den Weg zu Gott, auf den Weg des Gottes der Juden. War ein gebildeter Mensch, hat er durch einen Bekannten irgendwas gehört? Wir wissen es nicht. Aber für mich lese ich raus und deute das so, Gott hat hier etwas vorbereitet. Beim Finanzminister als auch natürlich beim Philippus. Und jetzt kommt beides zusammen. Evangelisation ist vorbereitet. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns persönlich, aber auch als Gemeinde in diese vorbereitenden Situationen hineinführt. Da muss ich offen sein, da muss ich auch sensibel sein, hinhören, die Augen, das Herz, die Ohren aufmachen und beten, Gott, führe du mich auch in solche Situationen. Wir würden es uns alle wünschen, dass es so wie beim Philippus ist. So deutlich, zumindest liest sich das so deutlich. Ich möchte für mich selber auch bitten, hey, schenk mir auch solche Situationen, wo ich merke, da ist was vorbereitet. Ja, jetzt kann ich was sagen und dann gebt mir natürlich auch den Mut, dann den Mund dementsprechend aufzumachen. Evangelisation ist von Gott vorbereitet. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? So heißt es mal im Römerbrief, 2. Kapitel, Vers 4. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße, wir haben es vorhin schon gehört von Paul, zur Umkehr, ich wende mich Gott zu, den offenen Armen Gottes zu. Gott steckt dahinter. Keiner von uns kann sich etwas darauf einbilden, dass er heute hier Teil des Gottesdienstes ist. Gottes Güte steckt dahinter, dass wir, wenn wir Jesus in unserem Herzen tragen, dass wir es irgendwann mal kapiert haben, das war Gottes Vorbereitung. Gott hat sich uns geoffenbart und wir haben ihn angenommen. Evangelisation ist von Gott vorbereitet. Das entlastet mich. Ein weiterer Gedanke. Evangelisation hat, und jetzt dieser Vers 30, Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Evangelisation hat den anderen, den Verlorenen im Blick. Denkt nochmal an den Schlüsselbund, an die Einleitung meiner Predigt. Es geht darum, den Verlorenen zu finden, dass er letztlich oder sie dort ist, wo sie hingehört. Es geht immer um Verlorene und die sollten wir im Blick haben. Wir drehen uns oft, habe ich zumindest auch den Eindruck, wir drehen uns oft auch um interne Gemeindeprobleme, um interne Gemeindebefindlichkeiten. Das gehört dazu, wo Menschen auf einem Haufen sind. Logisch, da kommen unterschiedliche Meinungen. Wir sollten aber nie den Blick für die aus den Augen verlieren, die von unserer Sicht, von der biblischen Sicht her verloren gehen. Evangelisation hat den anderen im Blick. Hier, von Gott vorbereitet. Philippus wurde von Gott auch ganz bewusst dort natürlich hingeschickt. Ja? Und dann sollten wir, wenn uns klar ist, um wen es geht, dann sollten wir diese Menschen nicht aus den Augen verlieren. Und vielleicht müssen wir Gott ganz neu bitten, leg du mir jemand aufs Herz, den ich in besonderer Weise im Blick haben sollte. Evangelisation hat immer den anderen, den Verlorenen im Blick. Evangelisation muss, die nächsten beiden Verse, der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus, ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Jetzt war der Philippus gefordert. Denn das, was dieser Kämmerer gelesen hat, war ja vorhin in der Bibelgeschichte auch, das klang schon ein bisschen komisch von einem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Wenn man da kein Hintergrundwissen hat, dann denkt man, bin ich jetzt beim Metzger gelandet oder wo auch immer. Es ist nicht so einfach. Für uns vielleicht klar, was das Evangelium ist, wenn wir vom Blut reden, das für uns vergossen wurde. Aber was bedeutet das für den, der mit Jesus wenig anfangen kann? Und deshalb, Evangelisation heißt oder Evangelisation muss so erklärt werden, dass es der andere versteht. Und das ist die Herausforderung, das so zu erklären, dass der andere ein bisschen begreifen kann, auf die Spur kommt, was heißt das eigentlich, dass da jemand stellvertretend für mich gestorben ist? Was heißt das, dass das überhaupt notwendig ist? Warum brauche ich jemanden, der ich doch eigentlich ganz in Ordnung bin? Ich bringe niemand um, ich lüge ihn vielleicht hinzu. Ja, aber ich bin doch ein guter Mensch. Warum brauche ich jemanden? Warum sollte ich überhaupt sterben, außer vielleicht den natürlichen Tod? Also, was für uns zugleich, muss ich dem anderen erklären. Was wir den anderen mitgeben, muss Relevanz besitzen. Relevanz heißt, das fand ich sehr interessant, kommt auch hier wieder aus dem Lateinischen, relevare, da geht es um den Waagebalken. Um eine Sache, Relevanz heißt, eine Sache wieder in die Höhe zu bringen. Das heißt, ich muss auf die eine Seite etwas drauflegen, an Gewicht drauflegen, dass etwas an Bedeutung gewinnt. Das heißt, wir müssen überlegen, wie kann unsere Botschaft, unser Evangelium, unsere gute Nachrichten, wie kann das wieder an Bedeutung gewinnen für den, der mit Jesus nichts am Hut hat. Wir müssen relevant werden. Wir müssen dem Christsein wieder eine Bedeutung verleihen. Und das ist nicht so einfach. Wir wollen im Februar und im März in unserem Bezirk mit Temmingen, mit Ludwigsburg, mit Kornwestheim zusammen und Ditzingen so eine, ja, nennt's Aktion, Schulungen praktisch anbieten und 5 Sonntagsgottesdienste dem Thema der persönlichen Evangelisation widmen. Wir wollen gemeinsam überlegen, wie können wir sprachfähig werden? Wie können wir über unseren Glauben im persönlichen Gespräch reden? Ich finde es toll, dass wir das machen. Die Planungen laufen. Ihr werdet demnächst dann auch Informationen erhalten, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, dass der andere es versteht, die Bedeutung, dass es dem anderen die Bedeutung klar wird, dass es Relevanz findet. Und vorletzter Gedanke, also haltet noch durch. Evangelisation steht, erstmal dieser Bibelvers wieder, als sie aber auf den Weg fortzogen, kam sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Hey, das wäre so schön, wenn wir das häufiger, öfters erleben würden, oder? Das wäre doch toll. Ja, lasst uns dranbleiben, dass wir das erleben. Oder lasst uns dranbleiben, dass wir es vorbereiten und vielleicht die nach uns das erleben. Aber eins halte ich fest, Evangelisation steht unter dem Segen Gottes. Evangelisation steht unter dem Segen Gottes, weil es immer um die gute Botschaft geht. Was wir tun, wenn wir uns für Jesus einsetzen, ob alleine in meinem Umfeld, an der Schule, an der Uni, an der Fachhochschule, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, wenn wir uns für Jesus einsetzen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir Segensbringer sind. Auch wenn wir es selber nicht erleben. Wir bringen immer Segen mit. Wenn wir uns von Jesus gebrauchen lassen, bringen wir immer den Segen mit. Immer das Gute, die guten Worte Gottes. Lasst uns das nie vergessen. Es lohnt sich, sich für Jesus einzusetzen, weil Evangelisation unter dem Segen Gottes steht. Ein abschließender Gedanke. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Eine skurrile Situation. Klingt ja fast schon unglaubwürdig, oder? Hä? Wie? Der wird entrückt? Materie aufgelöst? Beam me up, Scotty, Raumschiff Enterprise? Was geht hier ab? War das die Vorlage für diese Serie? Wir wissen es nicht. Nein, aber ich traue Gott alles zu. Aber was ich für mich festhalten möchte, hängt mit diesem Satz zusammen. Evangelisation hört nicht auf, sondern geht weiter, solange Jesus nicht wiedergekommen ist. Der Philippus wird entrückt. Der Kämmerer, den scheint es gar nicht zu interessieren, der zieht seinen Weg mit Freuden. Und der Philippus wird entrückt. Und was macht er? Ich muss noch einmal zurück, ich habe zu schnell weitergeklickt. Und wir lesen, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Jetzt war es nicht so, dass der Philippus gesagt hat, okay, hey, jetzt erstmal 3 Wochen Mallorca, jetzt brauche ich erstmal eine Ruhepause, jetzt sollen andere für mich hier arbeiten. Nein, Evangelisation hat kein Ende. Natürlich brauche ich auch meine Ruhephase. Aber ich sollte nie anfangen, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, ach, das sollen die anderen machen. Ach, jetzt bin ich schon so lang, jetzt sollen mal die Jüngeren. Oder die Jüngeren sagen, ach, ich habe noch so wenig Erfahrung, das sollen die Älteren machen. Es ist immer ein Miteinander. Evangelisation betrifft immer uns alle, ob im Kleinkindalter bis hoch ins ältere Alter. Evangelisation hört nicht auf, solange Jesus nicht wiedergekommen ist. Dann hört Evangelisation auf. Matthäus 25. Dann kommt die Endabrechnung. Aber solange Jesus noch nicht zurückgekommen ist, solange Jesus noch nicht den 5. Advent feiert, gemessen an unseren 4 Adventssonntagen, so lange geht Evangelisation weiter. Deshalb ist gut, dass ihr eine Vision habt, dass ihr dranbleibt. Die müssen wir gemeinsam leben, als Gemeinde, aber jeder für sich. Also, Evangelisation geht immer weiter. Lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen, das sagt sich auch so leicht. Gemessen an diesen Gedanken, die ich jetzt mitgebracht habe, vielleicht war ein Gedanke dabei, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt da, da muss ich nochmal ganz neu investieren, nochmal ganz neu drüber nachdenken, mich nochmal ganz neu in Bewegung bringen lassen. Denn Jesus kommt und wir gehen. Wir gehen ihm nicht aus dem Weg, sondern wir gehen für ihn dorthin, damit die, die verloren sind, Jesus kennenlernen. Amen. Ich danke fürs lange Zuhören. Ich bete noch, und wem es möglich ist, der darf gerne zur Ehre Gottes aufstehen. Jesus, danke für diese Geschichte und danke, dass es nicht eine Märchengeschichte ist, sondern etwas, was stattgefunden hat, wovon wir lernen können. Öffne du uns immer wieder auch für dein Wort, ob wir es lesen oder ob dein Heiliger Geist uns irgendwie was klar macht, während des Bibellesens, während wir leben, während wir im Gespräch mit anderen sind. Mach uns sensibel für das, was du mit uns vorhast. Komisch, dich das zu bitten, wo es doch womöglich an uns liegt. Aber nein, Jesus, wir brauchen dich und wir wollen uns da auch von dir abhängig machen. Öffne du uns die Augen. Zeig uns diese vorbereitenden Situationen. Wir brauchen dich und dann wollen wir für dich, ja, evangelisieren. Gute Nachricht weitergeben. Segne du uns, Jesus. Amen.